Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Über diesen jungen Mann und seinen SaaS wird auf jeden Fall viel zu wenig geredet, weil es das nächste große Ding im Retention Game sein könnte. Wir haben heute mit Arne Wüllner, den Gründer von Member, dabei, und Member fokussiert sich primär darauf, Store Credits für D2C-Brands auf extrem vielen Ebenen mega, mega geil umzusetzen. Es geht aber nicht nur um Member und die Software dahinter, sondern auch um Arnes Gründungsgeschichte, die wirklich extrem interessant und besonders ist. Mit 28 Jahren steckt da wirklich viel drin, vom Studienabbruch mit 18 und der Gründung von Akao, aber auch, dass er dann beispielsweise danach direkt eine Art Inkubator für Startups gegründet hat, aber dann leider auch aufgrund eines familiären Schicksalsschlags zurück ins Familienunternehmen gehen musste und dieses dann, was damals schon über 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr gemacht hat, zum Exit geführt hat. Es steckt viel drin, es ist eine mega, mega beeindruckende Gründungsgeschichte und auch die Wirkungsgrade von Member sind wirklich extrem krass, die wir nicht so auf dem Schirm hatten, weil das Thema halt einfach mega jung und mega modern geworden ist. Deswegen will ich auch gar nicht lange hier die Zeit stehlen. Wir gehen direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Arne von Member. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Moin.
Arne, was geht? Herzlich willkommen in Köln. Wie war die Anreise?
1A.
Ja?
Durchgekommen.
Du kommst eigentlich aus?
Bielefeld.
Und das ist so 2,5 Stunden von Köln oder so?
Ja.
Da kann man auch ganz schön Pech haben auf dem Weg hier, ne?
Ja, ich hätte theoretisch auch um 6 Uhr heute Morgen losfahren können. Hätte auch schief gehen können.
Finde ich gut. Ja, freut uns auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Sehr, sehr spannendes Thema, was wir heute mit dir ein bisschen durchgehen. Will gar nicht so viele Worte irgendwie jetzt schon vorab wegnehmen, dir die Bühne auch ein bisschen selber lassen. Vielleicht können wir kurz abklären, woher wir uns alle überhaupt vielleicht kennen und starten dann direkt rein.
Ja, mega.
Ist eigentlich relativ kurz erklärt, dass wir uns dieses Jahr auf der OMR kennengelernt haben, oder?
Also, ja.
Ich wüsste nicht, ob es vorher schon mal einen Kontaktpunkt gab, aber...
Ich glaube, beim Bierchen OMR zu hören.
Ja, super. Ein halbes Jahr später hat es ungefähr geklappt. Du bist jetzt heute hier. Die dich vielleicht noch nicht kennen, die wissen, glaube ich, gar nicht, wie viel du eigentlich in deinem Leben schon gemacht hast. Das sind, glaube ich, schon einige Stationen. Ich glaube, alleine, wenn man sich dein LinkedIn-Profil anguckt, da könnte man, glaube ich, wahrscheinlich eine halbe Stunde nach unten scrollen. Deswegen freut uns auf jeden Fall gleich erstmal, alles so ein bisschen einzufangen. Bevor wir vielleicht so ein bisschen in deine Geschichte reingehen, stell dich doch vielleicht einfach selber gerne mal kurz vor. Sag, was ihr Member macht und wie groß Member vielleicht auch heute schon ist.
Jo, sehr gerne. Also Arne, hab eine Tochter, 1 Jahr alt, gestern tatsächlich 1 Jahr geworden.
Happy belated Birthday.
Danke dir. War knapp 10 Jahre so im E-Com-Space, Konsumgüter-Space, hab 2 Unternehmen verkaufen dürfen. Eins etwas kleiner, 7-stelliger Umsatz, das andere Unternehmen hatte so knapp 100 Millionen Umsatz. Und nach dem letzten Verkauf war ich dann brauchte ein bisschen off und habe dann damals den Sören kennengelernt und den Grundstein für Member gelegt. Und sind jetzt 2 Jahre dabei. Wir machen Store-Credit-Software für E-Com-Brands aller Art, international, und sind ein Team von 11 Mitarbeitern, knapp über 200 zufriedene Kunden. Und es geht voran, es geht bergauf und ich freue mich auf die nächste Zeit.
Ja, das ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema. Das hatten wir auch, glaube ich, selber, bevor wir so mit dir gesprochen haben, gar nicht so ganz auf dem Schirm. Ich glaube, da steckt mega viel Potenzial drin. Aber bevor wir vielleicht so ein bisschen so Richtung Member gehen, lass uns das Ganze mal ein bisschen chronologisch aufräumen, weil die Geschichte ist schon mega, mega spannend und verdient es auch, glaube ich, mal eingefangen zu werden. Du bist eigentlich, wenn man so sagen darf, ein alter Studienabbrecher, ne?
Ja.
Dürfte man da sagen, sowas wie get rich or die trying?
Ja, ich habe studiert und dann relativ früh gemerkt, ich wollte damals Investment Banking, Private Equity oder sowas machen. Habe dann während des Studiums gemerkt, dass der Schlag von den Leuten nicht so mein Ding war und habe mich dann Richtung Startup-Szene orientiert, bin dann bei einem Startup, eigentlich habe ich ein Praktikum machen wollen. Und dann kam eigentlich raus, dass es relativ am Anfang noch ist und dann bin ich über ein paar Umwege quasi da mit eingestiegen, offiziell. Und das Ganze, das Unternehmen, die Marke heißt Akao, heute läuft auch noch super. So habe ich quasi meine unternehmerische Reise begonnen.
Wann war das, um das vielleicht so zeitlich einzufangen?
2014 müsste das sein. Ja, 2013, 14, sowas, genau. Und dann bin ich da mit losgelaufen, komplett grüne hinter den Ohren. Mhm. Aber war rückblickend mega geile Zeit. Gerade weil man noch so naiv ist, so viele neue Sachen passieren. Und ich manchmal so ein bisschen mit einem weinenden Auge auch zurückblicke und denke, oh, wie viel Motivation man hatte, wie viel Bock man auf alles Neue hatte. Aber entsprechend hat man auch krass viele Fehler gemacht.
Das Ding ist, Akao ist ja, glaube ich, so deine erste Case gewesen, so, wo du, glaube ich, sagst auch selber, das war so das erste richtige Ding. Wie alt warst du, als du es gemacht hast? Du warst, glaube ich, erst 18 oder 19, ne?
18,
ja. Also muss man sich überlegen, ne? Also mit 18 da irgendwie schon reinzugehen und irgendwie sozusagen eine Brand aufzubauen. Sozusagen das Produkt ist am Ende sozusagen, was genau?
Ja, also wir haben damals angefangen, also wichtig, ich bin nicht Gründer, ich bin dann eingestiegen, ne? Wir haben das damals angefangen, Smart Drink zu nennen, hat keiner gecheckt, was das ist. Dann war es eben für die gesunde Alternative zu den pappsüßen Energy Drinks, so das war so der erste Satz, der immer kam. De facto ist es einfach auf reiner natürlicher Basis mit Agave gesüßt, natürlichem Koffein, was aus Guarana stammt. Und dann in verschiedenen Sorten, wirklich, das schmeckt wie so ein leichte Schorle, hat aber denselben Effekt wie so ein Espresso. Und heute kannst du es überall DM, also wenn du an der Kasse stehst bei M, kannst du nach rechts gucken, Kühlschrank, da stehen dann meistens drei Sorten von Akao. Aber ist auch ein langer Weg, diesen Sales-Channel zu finden, der dann tatsächlich auch funktioniert hat. Also wir haben alles möglich probiert. Und am Ende waren so Drogeriemärkte eigentlich der beste Verkaufsplatz.
Ja, ist am Ende natürlich auch ein E-Commerce-Podcast, deswegen ist es ein spannender Punkt, den du in den Raum geworfen hast. Das war ja eigentlich gar nicht so wirklich das Ziel, sozusagen jetzt irgendwie sozusagen beim DM oder so vorne an der Kasse zu stehen. Nee. Euer Plan war ja eigentlich sozusagen eine D2C-Brand aufzubauen und das 2016 oder 2014 war ja schon eigentlich eine Goldgräberstimmung, sage ich jetzt mal. Warum hat es irgendwie nicht geklappt oder wie waren so ein bisschen so auch die Zeiten oder die Anfangszeiten, als dann da wirklich so hands-on reingegangen bist?
Ja, also anfangs, wir haben also die Pakete, die wurden so mit Liebe verpackt, da direkt im Büro. Aber das Ding war natürlich, dass die Kosten, also die Margen unterm Strich, das ging nicht auf, weil du hast halt die Dose, du hast entweder einen 12er Pack oder einen 24er Pack bestellt als Kunde und da konntest du auch ein Abo abschließen. Aber die Shipping-Kosten waren einfach viel zu hoch und dann die Margen von dem Getränk, wo du natürlich preislich auch nicht 100% über einem Red Bull legen darfst, ging halt nicht auf. Auch wenn du damals geile ROAS erzielen konntest, ging nicht. So, und deswegen haben wir uns umorientiert, haben dann irgendwie Fritz Cola als Beispiel genommen, haben dann versucht, irgendwo, wie man das so schön nennt, in Leuchtturm-Locations zu kommen.
Was ist das?
So ein Leuchtturm-Locations, das ist halt zum Beispiel ein Fitness First, was so eine Premium-Location ist, wo man eher die Brand hat, so ein schick Lifestyle-Image, oder halt auch irgendwelche krassen, nicen Bars und Restaurants, die dann wirklich so einen Pull-Effekt erzeugen. Das hat Fritz Cola richtig gut gemacht und wir haben das als Beispiel genommen, haben dann Vertrieb aufgebaut, auch Geld eingesammelt und das hat nicht so gut geklappt, war halt viel Arbeit und die ganzen Locations dann wirklich zu platzieren, teuer Geld bezahlt. Und am Ende machst du darüber nicht das Geld, sondern willst den Pull-Effekt erzeugen, um dann im Handel beispielsweise gekauft zu werden. Aber in den Handel reinzukommen, ist mal eine ganz andere Geschichte. Da zahlst du, das haben wir dann auch gelernt, da zahlst du dann auch mal Listungsgelder im fünfstelligen Bereich, um überhaupt mal gelistet zu werden. Und dann kannst du mal gucken, ob was verkauft wird. Wenn du dann innerhalb von ein, zwei Monaten nicht Verkaufszahlen erreichst,
fliegst du halt auch wieder raus.
Fliegst du wieder raus und hast das Geld bezahlt, hast die ganze Mühe gemacht, kommst auch nie wieder rein. So, und all diese Schleifen haben halt Jahre gekostet, ne?
Wie lange ging das?
Die Schleifen.
Oder so, keine Ahnung, also wann. Ja.
Ja, also die Drogeriemärkte kamen so 17, würde ich sagen.
17? 18. Also sagen von 14 bis 17 habt ihr so mäßig eigentlich über Performance-Marketing versucht und dann sagen...
Performance, dann, vor allen Dingen auch stationärer Handel, ne? Also Vertrieb aufbauen und auch in den normalen Restaurants, Bars und so weiter reinzukommen. Und dann ist so ein bisschen der Switch gekommen.
Wie ging es dann für dich auch weiter, wenn du gesagt hast, okay, 2017 war dann schon das Ende von Akao, weil du hast ja noch ein paar mehr Steps, sage ich mal, in der Vita.
So, ja, auf jeden Fall.
Man muss natürlich sagen, der Arne ist ja auch ein alter VC-Investor, sage ich mal so, wie es ist.
Also wir haben damals im Rhein-Main-Gebiet war relativ wenig los und wir hatten damals schon eine gewisse Aufmerksamkeit. Und dann kamen immer wieder ein paar Startups zu uns oder Veranstaltungen.
Vielleicht um das einzuordnen, du bist da hingezogen, um dann da zu studieren und von
genau,
da aus
genau.
dann
Akao eigentlich, zu genau.
Ja, weil Rhein-Main-Gebiet und Bielefeld passt dann nicht so gut zusammen.
Ja, danke dir. Und wir haben dann damals, weil irgendwie da Nachfrage da war und wir vor allen Dingen auch Bock drauf hatten, haben wir Pando Ventures ins Leben gerufen und uns an Startups beteiligt. Wir hatten damals natürlich aber auch keine Großkohle. Auch keine Erfahrung, irgendwie wie man einen Fonds einsammelt oder sonst was oder aufsetzt. Das heißt, wir haben wirklich Sweat for Equity gemacht und uns ziemlich vielen mit Startups beteiligt, gerade anfangs mit so einem Accelerator-Ansatz und dann so ein bisschen individueller gegangen. Und wie es halt so ist, da sind eine Handvoll Winner vielleicht dabei, aber ganz viele, die halt einfach
ganz scheußlich sind.
Genau, ja. Und ich hatte mich damals wirklich die nächsten 10 Jahre da gesehen, weil es am Ende natürlich mega viel Spaß macht und lernst gleichgesinnte Leute immer wieder kennen, immer wieder Cases, kannst dich reindenken. Deshalb, also deine Kreativität wird da krass gefördert und vor allen Dingen auch hast du die Möglichkeit, natürlich auch mehrere Pferde zu setzen und nicht nur auf eins. Und das macht ist irgendwie inhärent auch einfach spaßig und spannend. Dann kam so ein bisschen ein Cut, weil ich dann nach Bielefeld zurückgezogen bin wegen der Familie. Da gab es Probleme, mein Vater ist schwer krank geworden. Und ich bin dann, obwohl ich es nicht wollte, mich dagegen gesträubt hatte und mich eigentlich auch so ein bisschen abgewandt hatte, bin ich ins Familienunternehmen eingestiegen. Genau, habe dann damals die Anteile mit meiner Schwester zusammen, die dann auch wiederkam nach Bielefeld, von meinem Großvater übernommen. Genau, und bin dann da eingestiegen. Und dann lief alles so ein bisschen anders als geplant. Hm.
Lass uns vielleicht noch ein paar Minütchen bei Pando bleiben, weil es eigentlich ziemlich spannend ist. Was für ein Approach habt ihr da gewählt und was für Startups habt ihr sozusagen unterstützt? War das halt wirklich irgendwie sozusagen die ganze Bandbreite oder war das dann auch, weil man muss sagen, Pando wurde ja sozusagen auch mit den Akao-Gründern zusammen sozusagen ins Leben gerufen. Das heißt, klar, ihr hattet natürlich irgendwie sozusagen einen guten Blick jetzt auf den Handel, aber tendenziell wart ihr ja, glaube ich, ja immer auch ziemlich E-Commerce interessiert.
Ja, wir hatten erst gedacht, dass wir da einen Fokus drauf legen wollten, haben das aber ziemlich schnell einfach zur Seite geschoben und haben eigentlich die ganze Bandbreite von irgendwelchen Hunde-Apps über Schulsoftware, über E-Com-Brands, alles irgendwie uns angeguckt und uns dann halt beteiligt, wenn wir gesehen haben, wir können da irgendwie Sinn stiften, ne? Und das passt irgendwie.
Gibt es da irgendwie so ein, zwei Gewinner, wo du sagst, ey, das waren wirklich coole Cases oder das sind wirklich so, waren dann am Ende wirklich so die dann auch irgendwie wirklich Spaß gemacht haben?
Also ein Beispiel ist zum Beispiel Stewie, dem jetzt letztens auch eine gute Runde geraced. Ich weiß gar nicht genau, ob es 20, 25 Millionen war, wieder zu einer ordentlichen Bewertung. Klar, wir hatten irgendwie bewertungsmäßig hatten wir so die Hochzeiten, natürlich war das 22 oder so, kurz nach Corona war natürlich heftige Multiples am Start. Die sind es jetzt nicht mehr, aber Stu ist so ein Case, der super funktioniert hat. Und vor allem, die haben auch krass durch Corona profitiert, weil die Schulsoftware machen. Das heißt, alle Leute waren irgendwie, konnten nicht in Klassenräume kommen. Die haben quasi ein digitales schwarzes Brett am Anfang gemacht und haben sie es immer weiterentwickelt, dass wirklich ganze Dateien abgelegt werden konnten, dass die Hausaufgaben darüber gemacht wurden und so weiter und so fort, kommuniziert werden konnte. Und das war so ein Breakout-Case, ne?
Und das heißt, es ist ja dann auch, wenn die jetzt sozusagen nochmal gut geraced haben und ihr recht früh am Start wart, dann war das auch sozusagen dann wirklich ein gutes Ding für euch.
Also der Return ist, kannst du keinem erzählen.
Nee?
kannst wirklich keinem erzählen.
Positiv oder negativ?
Positiv.
Okay.
Kurz Angst gehabt.
Ich dachte schon.
Ja.
Aber das war jetzt auch erst zuletzt, oder was?
Also ich glaube, das Announcement war vor 2 Wochen oder so.
Und ihr seid reingegangen wann?
Als sie noch Gründer waren.
Also so 2018, 19.
Wow. 17, 18.
Okay, das war krass, ne?
Ganz am Anfang.
Also das heißt, sagen, ihr bleibt dann so strategisch, war dann auch die Überlegung oder sozusagen die Auslage war auch einfach immer langfristig mit an Bord zu bleiben und jetzt nicht irgendwie sozusagen nur short-term irgendwie auf die Series zu pushen und dann irgendwie zu sagen, okay, alles klar, ich verlasse den Cap-Table.
Also einerseits konnten wir gar nicht zum späteren Zeitpunkt einsteigen, weil wir gar keinen Cash hatten. So, ne? Wir mussten irgendwie von Anfang an die Cases mitnehmen und andererseits so ein Secondary, sprich, dass du einen Exit machst bei einer Series B oder C oder sonst was, ist manchmal möglich, aber muss natürlich auch akzeptiert sein. Ne? Das heißt, gerade wenn du ein Minority Shareholder bist und da nicht das Board irgendwie umstimmen kannst, so dann bist du da einfach auch so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Ne? Mhm. Und hast gar nicht so viel Flexibilität, immer so ein Secondary zu machen.
Ja, okay, stimmt natürlich.
Aber ihr habt das, du hast es eben so schön Sweat for Equity genannt, gemacht, weil einfach kein Geld sozusagen auch zum Investieren vorhanden war, weil wenn man jetzt über VC und dann investieren generell in Startups spricht, denkst, hast du eigentlich schon ziemlich klar im Kopf, ja, du bekommst hier 20% der Firma für 100.000 Euro oder was weiß ich auch immer. Ja. Und dieses, wir arbeiten einfach nur mit, in Anführungszeichen, was ja auch sehr, sehr viel wert ist, ist ja eigentlich ein Modell, was, glaube ich, gar nicht so weit vertreten ist, oder?
Nee. Also deswegen hatten wir uns eher auch am Anfang als Inkubator und Accelerator gesehen, weil das da auch, ich meine, bei manchen Acceleratoren kriegst du ja auch Cash. Ich meine, Y Combinator ist ja ein klasse Beispiel, die geben dir auch Cash. Für die, ich glaube, 7% oder was die nehmen. Und aber wir hatten es halt nicht. Das heißt, wir mussten uns so gut verkaufen, dass die Gründer gesagt haben, ja, oder Gründerinnen gesagt haben, ja, wir wollen euch gerne dabei haben. Ja. So, und da war natürlich gut, dass wir einen eigenen Case einfach hatten, wo auch ein Teil von den Leuten, die bei Pando aktiv waren, auch einfach noch hands-on komplett drin waren, ne, und jeden Tag genau dieselben Challenges hatten, wie die Startups, die wir dann, wo wir beteiligt waren.
Und wie habt ihr das dann quasi gerechtfertigt, sag ich mal, weil ihr musstet ja auch irgendwo die Leute bezahlen oder war es alles so, waren die alle quasi an Pando dann beteiligt, die mitgearbeitet haben? Ich stelle mir halt so vor, okay, wo soll die Manpower herkommen für die Leute, die dann an den Cases arbeiten, wenn Pando bis dahin kein Geld eingenommen hat?
Ja, also zum großen Teil haben wir dann auch einfach, die Anteile entsprechend verteilt, beziehungsweise über Optionen das geregelt. Ja. Und dann haben wir natürlich auch mit Werkstudios gearbeitet, so ein bisschen was kam natürlich immer wieder dazu. Und dann konnten wir darüber natürlich auch die Kosten decken.
Okay.
Aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie einen 100 Millionen Fonds hatten, Management-Fee von 2% so jährlich und dann war alles easy. Zwar nicht, dass es wie CGM easy ist, aber das war halt nicht bei uns so.
Kommt ja vielleicht bald, ne?
Aber willst du das nochmal so machen?
So wie damals oder wie CGM?
Ja, so wie damals, einfach so mit diesem Sweat for Equity-Ansatz. Weil es eigentlich schon ein spannendes Ding, wo man sagt, okay, das macht für den Anfang schon irgendwie Sinn, um da mal reinzukommen in so Cases.
Ja, voll. Es ist geil, aber ich bin ja jetzt auch, also ich habe ja dann auch in anderen Startups investiert, aber ich bin jetzt komplett aus dem Thema raus, weil meiner Meinung nach ist es mehr Hobby als Arbeit. Und ich habe genug andere Sachen zu tun mit Familie und sonst was, als dass ich jetzt irgendwie ein neues Hobby brauche.
Ja.
Hey, easy. Lass uns gerne ein bisschen weitergehen. Du hast es eben schon ein bisschen selber rübergeleitet. Würde mich freuen, wenn wir bei dem Thema ein bisschen bleiben, weil ich glaube, die Geschichte ist sehr einzigartig und die ist wirklich einzigartig zu hören, sage ich jetzt einfach mal. Zu welcher Zeit war dann sozusagen der Abschied von Pando gekommen und wann hat sich sozusagen dann dein Eintritt ins Familienunternehmen so ein bisschen angebahnt?
Es war auch so um 18, sowas rum. Und da bin ich zurückgezogen. War für mich auch nicht einfach, damals den Abschied zu machen. War auch ehrlich gesagt überfordert mit der Kommunikation und so weiter. Wir haben das zwar alles geklärt, aber trotzdem war es super schwierig für mich, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen, weil mich das auch einfach erschlagen hat, als dann irgendwie man von heute auf morgen irgendwie die Zelte abbrechen muss und dann hochzieht und da dann auf einmal in ein Familienunternehmen reinkommt, so knapp 400 Mitarbeiter. Du bist halt per se erstmal der Junior. Wie alt war ich damals? 22. Und dann bist du halt der Junior und das irgendwie, den Chip hast du auf deiner Schulter. Und dann musst du da in einer schwierigen Lage, weil wegen den Umständen musst du irgendwie versuchen, da auch irgendwie Führung zu übernehmen. Weil dann die restliche Familie auch unter Spannung steht. Und dann musst du versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und in dem Alter ist es rückblickend, schwierige Zeit.
Warst 21 oder so, ne?
Ja, 21, 22.
Was war das für ein Unternehmen? Also was war das für ein Familienunternehmen? Das ist,
Wir haben, hatte nichts mit Agar zu tun, aber wir haben Mineralwasser produziert, selber eigene Marken, aber auch für andere abgefüllt. Drei Standorte in Ostwestfalen, also bei Bielefeld. Dann in Sachsen-Anhalt drüben. Und dann oben Mecklenburg-Vorpommern, drei Standorte. Und dann hatten wir noch stationären Handel, also Getränkemärkte, die noch dabei waren, wo wir dann alle möglichen Marken vertrieben haben, auch unsere eigenen. Genau, und da haben wir dann, also Bielefeld war das Größte, dann kam Sachsen-Anhalt, also Gänsefurt war die A-Marke oder der kleine Ort, wo eigentlich nur der Betrieb stand. Und dann oben Güstrow, die A-Marke, war quasi Mecklenburg-Vorpommern, etwas kleiner noch. Ja.
Wie viel Umsatz habt ihr denn zu dem Zeitpunkt gemacht, wo du eingestiegen bist?
Also knapp 100 Millionen.
Okay, verrückt.
Das ist natürlich schon jetzt nicht wenig. Was waren denn so, also es ist ja für dich eine, glaube ich, ziemlich schwierige Zeit gewesen, das muss man ja einfach so sagen. Was war sozusagen, also jetzt weiß man sozusagen rückwirkend, was mit den Unternehmen passiert ist, aber man kommt dann ja irgendwie da rein und man muss ja irgendwie erstmal sondieren, ja okay, hey, was mache ich jetzt überhaupt erstmal oder sozusagen, was sind irgendwie so die Optionen, wie bist du das irgendwie angegangen? Also ich stelle mir das, also wenn ich mir überlege, was ich so mit 21 gemacht habe, also ich wäre halt safe nicht irgendwie in der Lage gewesen, irgendwie zu überlegen, was ich jetzt irgendwie mit einem, das war schon immer ein Familienland.
Ja.
Ja, irgendwie jetzt zu überlegen, okay, was mache ich mit etlichen Generationen Familienunternehmen und muss, ich bin es jetzt irgendwie, der sondieren muss, irgendwie was geschieht, was waren so die Möglichkeiten?
Ich kam natürlich irgendwie aus dem Mindset, dass ich die nächsten 10 Jahre oder sonst was, Pando, die Startup-Game machen wollte. Das heißt, ich hatte erstmal natürlich eine abwehrende Haltung gegenüber meinem Involvement in dem Familienunternehmen. Das heißt, ich dachte, ich kann einsteigen und quasi mich in den Beirat setzen. Das hört sich jetzt so passiv an, aber dabei sein und schauen, was wir wirklich grundlegend über die nächsten Jahre, mehrere Jahre, Jahrzehnte machen. Habe dann tatsächlich, weil man irgendwie einen Drive hat, man hatte irgendwie, man musste anscheinend was tun, ja, habe ich dann tatsächlich auch noch ein neues Unternehmen gegründet, als ich dann um Bielefeld war, was ein Flaschenpost-Competitor war, in Grün, hieß MyWasser, wo wir quasi das Ganze in Grün gemacht haben, sprich wir haben nicht 120 Minuten Expresslieferung gemacht, sondern die Wagen voll gemacht, mit E-Fahrzeugen geliefert. Sind dann in der Zeit relativ schnell auf siebenstellige Umsätze gekommen. Und dann kam so ein bisschen der Nackenschlag mit meinem Vater. Dann war klar, okay, jetzt muss ich mich da mehr involvieren. Ich kann nicht irgendwie nebenher laufen. Dann haben wir aber als Familie entschieden, dass wir das langfristig nicht machen wollen. Einerseits aus persönlichen Gründen, emotionalen Gründen, weil ich mich da auch nicht gesehen habe damals. Und andererseits, weil die Branche auch einfach sau schwer geworden war. Also du hattest so die goldenen 20 Jahre von 1990 bis 2010 im Mineralwassergeschäft. Pro-Kopf-Konsum pro Jahr immer weiter gestiegen. Du konntest krass gute Preise verlangen. Das heißt, Margen waren klasse. Aber dann kamen gerade die großen LEHs, also Lebensmitteleinzelhändler, Schwarzgruppe mit Rewe oder Edeka, die Eigenmarken aufgebaut haben. Also Marke ja oder gut und günstig. Und die haben dann vor allen Dingen natürlich bei anderen Bunden abgefüllt und haben dann angefangen, aber auch die Preise krass zu drücken. Und wenn du die Preise dann selber, also die eigenen Preise von der eigenen Marke, nicht mitgegangen bist oder halt die Preiserhöhung nicht akzeptiert haben, bist du halt rausgeflogen. Und du musstest aber die Preise erhöhen, weil die Shippingkosten natürlich immer weiter hochgehen, also Transportkosten, Energiekosten. Und so wurden die Margen immer kleiner und kleiner und kleiner. Und so waren das waren quasi die zwei entscheidenden Faktoren, weswegen wir gesagt haben, lass uns den Verkaufsprozess anstoßen.
Das heißt aber so gesehen, bevor ihr den Verkaufsprozess angestoßen habt, man stellt sich ja sozusagen immer irgendwie nur vor, okay, die haben jetzt irgendwie zwei Marken, sage ich jetzt mal, irgendwie die haben zwei Brunnen und dann füllen die das irgendwie ab. Also man hat ja irgendwie so eine, wenn man nur Wasserkonsument ist, sage ich jetzt mal, hat man ja irgendwie immer diese recht einfache Vorstellung, das ist irgendwie ein Brunnen, der da runterfließt und dann steht da irgendwie so ein Kollege mit einer Flasche drunter, weißt du, dann dreht er das so am Ende zu. Es ist ja nicht.
Arne steht da mit 20 Glasflaschen.
Am Anfang war das so, ganz früher war das so.
Genau, ja. Aber sozusagen am Ende ist es jetzt auch nicht nur, also es sind viele mehrere Marken gewesen, auch mehrere Produkte, aber beispielsweise es wurde dann auch, wie du es gerade gesagt hast, am Ende habt ihr auch sozusagen als Lohnfertiger für die Industrie gearbeitet.
Ja, ja. Also vielleicht ein Beispiel, was man so in der Szene kennt, wir waren der erste oben in Mecklenburg-Vorpommern, waren wir der erste Abfüller von Fritz Kohler. Der erste richtige Abfüller, seitdem, das war 2011, 2012, seitdem sind die natürlich geil gewachsen. 1A. Und dann haben wir natürlich auch für andere, also für LEHs auch abgefüllt. Weil du natürlich auch eben für die Anlagen auslasten wolltest, ne? Weil die Kosten natürlich, oder beziehungsweise hast du finanziert, so, die Kosten sind da und dann willst du die natürlich möglichst auch auslasten, auch wenn das eine niedrige Marge, also wenn du nur einen halben Cent, einen Cent pro Flasche dann verdienst, pro Abfüllung, willst du es trotzdem auslasten. Aber so haben sich natürlich die großen LEHs dann auch nach und nach reingesneakt und eigentlich sind nur noch die Unternehmen da, die von Anfang an genug Budget hatten, vor allem auch Marketingbudget, um ihre Marke weiter auszubauen, zu platzieren. Und den Kunden auch zu suggerieren, dass sie den höheren Preis zahlen sollen, weil die Marke so viel besser ist von der Mineralwasserqualität als vielleicht andere.
Das hört sich aber jetzt auch schon irgendwie extrem eng alles an, ne? Also es ist extrem wettbewerbsgetrieben, es ist extrem Kostendruck ist da oder was? Also Wenn man jetzt irgendwie hört als Außenstehender, dass man darüber redet, ob an der Flasche irgendwie einen halben Cent sozusagen Marge dran ist, weißt du, wie ich meine? Also es hört sich ja sozusagen als Außenstehender, ist klar, es ist ein Grundnahrungsmittel, das braucht jeder Mensch, aber so jetzt hört sich schon irgendwie nicht richtig an.
Ja, vielleicht dadurch, dass das Mineralwasser ja auch nicht bezahlt werden muss, weil du es aus der Quelle förderst, quasi es kostet Geld, die Quelle zu erschließen und auch zu unterhalten und du musst Abgaben zahlen. Aber das Packaging ist eigentlich das Teure, also ob es jetzt Glas oder PET ist, dann hast du die Kissen, die dazukommen, Etiketten, die dazukommen, dann hast du halt die ganzen Anlagen, die du brauchst und vor allem du brauchst echt viele Mitarbeiter und dann kommen die ganzen Transportkosten dazu. Und so eine Kiste geht halt durch 15 Hände, bis die dann mal verkauft ist, so, ne? Und dann hast du halt am Ende diesen halben Cent, wenn das Lohnabfüllung ist. Wenn du jetzt irgendwie Eigenmarke hast, dann hast du deutlich mehr. Aber trotzdem ist das nicht so, als würdest du da irgendwie 50% Margen am Ende auslaufen. Keinesfalls.
Aber was macht so ein Unternehmen dann am Ende, wenn du jetzt sagst 100 Millionen Umsatz, wie viel bleibt dann da am Ende hängen?
Du kannst so in der Branche so üblich sind so zwischen... Also EBITDA würde ich sagen so zwischen 8% und 12%, aber du hast halt auch wegen den vielen Maschinen und so weiter und so fort hast du natürlich viele Abschreibungen und dann bist du vielleicht eher so bei 3-5%.
Wie habt ihr dann vielleicht so ein bisschen, also ihr habt dann sozusagen euch dazu entschlossen, die ganze Gruppe so ein bisschen zu verkaufen mit allem, was dazugehört. Wie findet man für sowas überhaupt irgendwie erstmal einen Käufer und wie geht man das Thema vielleicht auch irgendwie intern irgendwie so ein bisschen an? Also irgendwie, keine Ahnung, ich stelle mir das auch für euch irgendwie extrem, also da wird halt irgendwie auch irgendwie so ein Stück eurer Geschichte irgendwie verkauft. Das macht man ja irgendwie auch jeden Fall irgendwie, glaube ich, auch nicht gerne so, auch wenn das sozusagen strategisch die richtige Entscheidung ist.
Ja.
Wie seid ihr das Thema dann so ein bisschen sozusagen mit dem Unternehmensverkauf dann effektiv angegangen?
Ja, also emotional ist vielleicht nochmal eine ganz andere Achterbahn so, aber jetzt mal rein faktisch haben wir einen tollen Partner gefunden, eine M&A-Boutique, die uns begleitet hat. Der Prozess war ja für uns alle komplett neu und die haben uns richtig gut an die Hand genommen und dann entscheidest du grundsätzlich erstmal so ein bisschen, okay, willst du ganz breites Spektrum ansprechen an Käufern, was aber die Gefahr birgt, dass halt sich da schnell rumspricht, die jeder direkt weiß, dass du verkaufen willst, deswegen irgendwie niedrige Preise direkt an den Start kommen oder willst du ganz kleiner sprechen oder so, sag ich mal, die Mitte. Und wir haben dann halt selektiert oder du selektierst halt, wie du ansprechen willst. Dann fängst du an halt ein Teaserbook zu erstellen, die ganzen Daten vorzubereiten, also den Datenraum nach und nach zu füllen. Und wenn du, sag ich mal, ich meine, wir waren jetzt kein Riesenkonzern, überhaupt nicht, aber wenn du so viel Historie hast und so viel Komplexität in dem Geschäft, ist es schon sehr viel Arbeit, die ganzen Daten überhaupt mal reinzupacken. Ja. Also das ist mega viel Arbeit.
Wie lange gab es das Familienunternehmen vorher?
1925 ist
verrückt.
Startschuss von meiner Urgroßmutter gewesen. Mein Urgroßvater ist gefallen dann im Krieg, im Zweiten. Und dann hat sie quasi mit den 5 Kids, die sie hatte, das angefangen aufzubauen. Mein Opa war der einzige Mann unter den Kindern, deswegen er das dann auch federführend übernommen hat. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Und Mineralwasser C, wir haben ganz viel Handel gemacht, zum Beispiel sind Alkohol abgefüllt, Capri-Sonne verteilt und dann irgendwann 1970, 1975 oder sowas kam dann Mineralwasser erst dazu.
Okay.
Ja, genau. Und also vielleicht zu dem Prozess zurück, wie gesagt, dann Daten, Teaserbooks erstellen, dann werden die zirkuliert. Dann sagen manche Leute ja, nein. Dann willst du eine Indikation, was sie für einen Kaufpreis zahlen wollen. Die sagen das dann. Dann sagst du ja, nee oder halt, ja, okay. Dann gehst du eigentlich in die nächste Runde, stellst halt nicht ein Teaserbook, sondern ein richtiges Book. Dann verteilst du das natürlich, dann prüfst du nochmal. Dann kommen die irgendwann vorbei und machst die Tour. Und dann gehst du irgendwann weiter in die Zahlen rein und dann machst du irgendwann den Datenraum auf und nach und nach werden es natürlich immer weniger, weil du jemanden aussortierst wegen einer doofen Vorstellung, ob das bezüglich Vertrag ist oder der Kaufsumme. Oder die sagen halt, nee, ist gerade irgendwie nicht. Und wir sind halt ganz knapp noch am Ende in Corona reingelaufen, so Anfänge von Corona, wo alles so ein bisschen unsicher war und natürlich dann auf einmal alle ihr Pulver trocken halten wollten. Und das hat dann, also das ist halt suboptimal für so einen ganzen Prozess. während dem ganzen Prozess hatten wir auch die große Aufgabe, noch einen Standort, einen Turnaround von dem Standort zu machen, der am Ende tatsächlich der profitabelste war, aber der war halt rot. Und den wollten wir natürlich dann wieder schwarz bekommen, was wir auch geschafft haben. Das lief noch so nebenbei. Aber was man leicht unterschätzt, ist, dass du natürlich all diesen gesamten Prozess, der sehr komplex ist und auch sehr viele an sich sehr viele Leute involviert, eigentlich immer unter Verschluss halten willst, weil du natürlich nicht möchtest, dass alle Mitarbeiter das mitbekommen und dann irgendwie unruhig werden, was ist mit meinem Job, werde ich nächstes Jahr gefeuert, etc. etc. Das heißt, du musst die ganze Zeit irgendwie schon
Loki halt, ne?
Ja, vor allen Dingen, du bist halt die ganze Zeit two-faced, ne? Du, auf der einen Seite sagst du, hey, hier, was machen wir nächstes Jahr und da, so super, und auf der anderen Seite bist du halt daran, also arbeitest du daran, wie du das am besten verkaufst, ne, und die Sachen vorbereitest. Ja, das ist, also ist einfach normal, aber gerade wenn da so viel Emotion, so viel Familie drin steckt und die Leute meistens schon kennen, als du noch so ein kleiner Dötz warst, so, ist es schon komisch, wenn du dich so verhalten musst.
True. Und wie habt ihr denn am Ende den passenden Käufer sozusagen gefunden? Also wie viele Gespräche musstet ihr vielleicht in den verschiedenen Runden führen und wann kam es dann zu einem Ende?
Wir haben auf Anfang 21 verkauft. Wir haben vor allen Dingen auch nicht nur nach Preis geguckt, sondern vor allen Dingen nach einem Fit, nach einem Unternehmen, was ähnliche Züge, ähnliche Werte hatte wie wir. Und so ist es am Ende Hassia geworden, Hassia Mineralquellengruppe, die noch ein Stück größer waren als wir und mit dem Kauf von uns auch zum größten familiengeführten Betrieb geworden sind.
In der Region?
Nee, deutschlandweit.
Deutschlandweit?
Ja, genau.
Das Der größte Wasserhersteller, also private Wasserhersteller.
Genau, privat geführte Wasserhersteller. Und das war, weil...
Wasserhersteller klingt ganz falsch, wenn wir das mal kurz festhalten können.
Mineralwasserabfüllunternehmen.
aber das hat gepasst, so von den Werten. Mhm. Das da konnten wir alle hinterstehen und sagen, ja, das ist cool für uns. Mhm. Da fühlen wir uns so, als würden die Mitarbeiter in gute Hände kommen. Und am Ende war das auch so. Und die machen einen super Job. Und die sind eine der wenigen, die das auch langfristig gut machen werden. So vielleicht mal zur Darstellung, 50% von denen, die dann auch im engeren Kreis waren, die kaufen wollten, haben mittlerweile selber verkauft, weil sie tatsächlich, weil es immer enger wurde, weil Corona war, auch mussten. Also das heißt, rückwirkend weiß man natürlich alles nicht, aber wir haben in dem Sinne alles richtig gemacht, zu dem Zeitpunkt noch zu verkaufen.
Und wann war das ganze Ding dann durch?
Anfang 21.
Anfang 21? Ja, ja. Und wie war das dann für dich? Fällt da nicht irgendwie, also alles, was du gefühlt irgendwie seit 2014 gemacht hast, hört sich nach dem übelsten Sprint und auch ziemlich viel Pain an, wenn ich ehrlich bin. Ja. Was ist das dann so, wenn das irgendwie, also man ist bei Pando irgendwie noch irgendwie hinten irgendwie mit dabei, aber auch irgendwie nicht mehr wirklich drin. Dann irgendwie sozusagen Maiwasser, dein eigenes Ding ist irgendwie auch mitverkauft. Und
ja. Hast du das vorher schon verkauft gehabt, vor 21?
Nee, mehr als 21. Also ja, okay. Wenn man den Vergleich sieht zwischen den Transaktionen, so dann war die Transaktion von Maiwasser halt easy peasy, das war wie halt Mittagessen. Und so. zu dem ganzen anderen Gedöns. Aber das war dann mehr als 21. Und danach war dann erstmal so Erleichterung, krasse Erleichterung. Aber irgendwann kommt so eine Leere auch einfach auf. Du hast halt so viel Stress die ganze Zeit und irgendwo speist du dich auch von dem Stress, weil du vor allem auch einen Grund hast, warum du das alles machst. So, und dann ist alles weg. Und von heute auf morgen hast du eine Leere und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Und es gibt so den Spruch, okay, nach dem Verkauf, gerade wenn es ums Monetäre geht, setze ich erstmal ein Jahr lang auf die Hände. So mindestens 6 Monate, eher 12 Monate. Weil du dann natürlich auf einmal diese Leere hast und willst irgendwas machen. Und willst natürlich mit dem Geld irgendwas machen. Dann machst du sehr wahrscheinlich Fehler. Mhm. Außer ein bisschen Krypto habe ich auch nicht viel gemacht. So, das war überschaubar.
War das denn ein Fehler oder?
Nö.
Na gut.
Ja, man muss es dann wenigstens kurz einmal platzieren. Das ist schon life-changing dann so ein Ding auf jeden Fall. Ne? Also davor wird es auf jeden Fall wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht gewesen sein. Wenn, also du hast eben gesagt, was sozusagen dann an EBIT vielleicht über die Jahre hängen bleibt. Aber dann sozusagen nochmal, ich weiß nicht, was für Multiples dann man auch bei einem Getränke-Wasserhersteller, sage ich jetzt mal, bei Brunnenunternehmen.
Ja, kein krasses Multiple, oder? Also Umsatz mal 1,5 oder was habt ihr doch nicht?
Deutlich mehr. Echt? 100%.
Also der Betrag ist nicht veröffentlicht.
Na gut.
Aber gut, du orientierst dich nicht am Umsatz, sondern am EBITDA tatsächlich. Ja. Da, und dann hast du da halt Multiple für die Branche drauf. So.
Ja.
Dann, ja.
Aber es ist schon, das war für die ganze Familie aber ein dickes Ding auch, ne?
Ja, und auch große Erleichterung, ne? Weil das dann endlich aus dem Weg war, weil natürlich dadurch auch immer wieder Spannungen entstehen und man dann irgendwie komplett neues Kapitel aufmachen konnte. Aber das Ganze, was währenddessen passiert ist, auch mit meinem Vater und so weiter, also ehrlich gesagt, also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen cheesy an, aber ich würde auf jeden Fall gerne die Zeit, die ich da hatte und das, was passiert ist, gegen das Geld wieder tauschen.
Mhm.
Das wäre es mir nicht wert.
Mhm. Kann man, glaube ich, nachvollziehen, ja. Ich weiß nicht, hast du noch irgendeine Frage zum Wasserimperium? Oder?
Klar. Wie ist denn das jetzt so? Ich finde das irgendwie mal so, man kennt die Leute halt nie so ganz und dann setzt man sich so an den Tisch und dann erzählt man irgendwie einfach so die ganze Geschichte. Das ist schon irgendwie immer wieder irgendwie ganz besonders. Deswegen, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen oder ja. Frag mich auch so ein bisschen sozusagen, hättest du das vielleicht irgendwas jetzt zurückwirkend anders gemacht? Jetzt bist du ja sozusagen 28. Klar, das Unternehmen ist weg, aber hättest du es, wenn du jetzt sozusagen vielleicht es sozusagen nochmal machen müsstest, würdest du es anders machen oder würdest du auf Ähnliches hinauslaufen?
Also ich war definitiv zu jung, um irgendwelche klugen Entscheidungen zu treffen, außer das, was irgendwie dann für die Familie schon am besten war. So, das haben wir hinbekommen. Aber wenn ich jetzt nochmal in der Lage wäre, hätte ich wahrscheinlich eher forciert, 2 Betriebe zu verkaufen, einen zu behalten, also den in Bielefeld. Und dann zu schauen, wie kriege ich neue Marken auf die Bahn, wo man ja sehr günstigen Reach hat, sprich jetzt also konkret die ganzen Influencer-Bands, ob es jetzt VitaMate ist oder sonst was, oder der IC von Shirin David oder sonst wie, dass man diese Leute halt reinholt von deren Reach profitiert, die ganzen Operations, also sich um alles kümmert und die ja halt quasi nur die Marke mitbringen, dass du dir quasi diesen ganzen Spend sparst und dann halt, die verlangen ja auch gute Preise und dann halt über den Preis gute Margen erzielst. So. Mhm. Rückwirkend würde ich das sehen, weil physische Produkte machen mir Spaß, weswegen ich auch noch heute das mache, beziehungsweise wir für eine Zielgruppe arbeiten, für Kunden arbeiten, die genau das machen, weil ich einfach cool finde, wenn du eine Marke, das Produkt in der Hand hast, was irgendwie greifen kannst. Und deswegen finde ich die Branche trotzdem noch spannend. Also Consumer Goods, vielleicht, wenn ich jetzt rückblicken könnte und jetzt in Zustand hätte wie heute oder die in Anführungsstrichen Weisheit, hätte ich das, glaube ich, gemacht.
Okay, spannend. Ja, nee, ich würde sagen, das war ein solides Ding. Wir könnten gerne einfach die erste Frage stellen, weil dann würde ich gerne herausfinden, was nach 12 Monaten auf Hände sitzen passiert ist.
Ja, dann lass uns zu einer von zwei Fragen kommen, die wir im Podcast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Oder vielleicht auch ein Wasser in dem Fall.
Gut.
Ich glaube, ich mache mal zwei Antworten. Eine ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich saß letzten Freitag mit meiner Frau im Auto auf dem Weg zu einer Hochzeit von meinem besten Kumpel. Wir waren das erste Mal ohne Kind los. Und wir haben im Auto hatten wir beide eine Flasche Bier in der Hand, wir haben davor nichts getrunken, das war das erste Bier. Aber es war
schönes Lenkerbier.
Ja, das war ein cooles Gefühl, dass so nach einem Jahr das erste Mal wieder so wirklich so zusammen entspannt und ein bisschen quatschen und nicht die ganze Zeit den Druck irgendwie zu haben und die ganze Zeit im Kopf zu haben, was mit Kind, so nicht, dass wir abends mal ein paar Stunden haben, aber dass du dir irgendwie die Zeit nimmst und irgendwie auch den Kopf auf Freizeit hast. Das war cool, aber vielleicht ein bisschen spannender, wen ich gerne verfolge, wen ich gerne auch als Sounding Board mal hätte, ist Andrew Wilkinson. Ich weiß nicht, ob man den kennt. Wird so ein bisschen als der Warren Buffett des Internets bezeichnet. Mhm. Er kommt aus Kanada mit der Tiny Co. Beteiligen sich seit, glaube ich, 2013 an ziemlich vielen Tech-Unternehmen, querbeet, aber auch im E-Com-Space und haben jetzt gerade auch eine E-Com-Brand aufgekauft. Ich glaube, es ist Aeropress, haben auch viel im Software-Bereich für E-Com sind unterwegs und wenn er was sagt, noch seine Haltung finde ich sehr stark. Und dadurch, dass er so einen globalen Blick hat, dann würde ich gerne mal von dem gechallenged werden.
Wie bist du das erstmal auf den gekommen? Also weil ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich, ich kenne ihn nicht.
Ja, Podcast.
Podcast?
Ja, genau. Einfach der war Gast in ein paar Podcasts, vor allem in einem Podcast, den ich immer wieder höre. Und dann habe ich mir ein bisschen mehr von ihm reingezogen. Jetzt kam auch, glaube ich, gerade ein neues Buch von ihm raus. Und jedes Mal dachte ich, ja, okay. Ja, er konnte nur im Kopf necken. So
ja, krass, spannend.
Endlich mal wieder ein Call, den man nicht so auf dem Schirm hat, würde ich sagen. Ja.
Gut überlegt. Die Weg hierhin gut genutzt.
Ja. Nein. Auf jeden Fall.
Ist ja auch vor allem spannend und passend. Ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung, weil du ja dann so gesehen
bist eigentlich... Bist auch beim E-Commerce-Umfeld oder was?
Ja, also ist ja einfach so. Ja. Also von sozusagen einem Wasserimperium bist du dann ja so gesehen wieder so ein bisschen mehr so in diese Startup-Szene runtergegangen und hast sozusagen dein eigenes Baby gegründet. Wie kam es dann vielleicht sozusagen nach 12 Monaten auf den Händen sitzen und ein bisschen Krypto-Zeugs dann zu Member? Also sozusagen, wie hast du vielleicht einen Co-Founder dann noch kennengelernt und wie kam es dann zur Gründung effektiv? Ja.
Witzigerweise habe ich deswegen, wegen dem Krypto-Zeugs, habe ich Sören damals kennengelernt, weil er selber auch ein bisschen in der Szene unterwegs war. Sören ist aber Programmierer durch und durch, einfach Techie. Und ich fand Software einfach schon immer cool. Und man sucht ja irgendwie auch dann eine neue Herausforderung. Ich hatte aber nie jemanden irgendwie auf Augenhöhe oder sonst wie der Techie war. Und für mich war aber ganz klar, dass wir was machen wollen für eine Zielgruppe, die ich verstehe. Weil wenn ich schon nicht programmieren kann und den Code verstehe, dann muss ich auf jeden Fall die Zielgruppe verstehen. So. Und so war ziemlich klar, dass wir was für Konsumgüter für E-Com machen. Und ich war ja damals mit Weihwasser, haben wir ja auch das ganze Thema über Shopify gemacht und haben, sag ich mal, Shopify in den Checkout damals auch ein bisschen vergewaltigt, damit wir das ganze Fun-Thema auch abbilden konnten, weil das natürlich gar nicht dabei ist, ne? Weil ist ja nicht normal, das Fun-Thema. Und so war irgendwie Blick auf Shopify, Blick auf E-Com und aber auch kam irgendwie das Retention-Thema schnell ran, weil alles, was ich irgendwie gemacht hatte, war nicht, okay, ein Verkauf und wir sind reich, sondern wir müssen immer gucken, dass die Kunden wiederkommen. Wir müssen irgendwie Marke aufbauen, wir müssen die Kunden binden. Und so haben wir uns dann halt zusammengetan, haben angefangen, ein, zwei Projekte zu machen, zu gucken, passt das irgendwie, verstehst du meine Arbeit, also verstehe ich deine Arbeit, also passen auch irgendwie die Werte. Und das hat mega geklickt. Und so haben wir uns dann auf Retention, auf E-Com fokussiert und haben dann erstmal, sage ich mal, in Anführungsstrichen mit Loyalty angefangen. Das heißt, wir haben einfach geschaut, was ist momentan im Loyalty-Space unterwegs im E-Com, was könnten wir besser machen. Hört sich, glaube ich, erstmal dröge an. Ein Kunde von uns hat mich mal beim Abendessen gefragt, also mit deinem Hintergrund, warum, also Loyalty ist ja nicht neu, also warum machst du denn Loyalty? So ist doch,
Entschuldigung, was ist die Chance?
Ja, absolut. Und für uns war aber erstmal, ich denke immer, Großes entsteht irgendwie auf dem Weg. So, du brauchst ja nicht die knaller Idee. Ich meine, außer du bist vielleicht ein Elon Musk oder sonst was, bin ich aber nicht. Dann ist erstmal wichtig, loszulegen und dann zu schauen, was auf dem Weg geht. Und so kam vor allen Dingen auch auf dem Weg genau das Thema, was wir heute machen. Und ziemlich fix, Store-Credits, Shopguthaben. Und haben dann am Kunden direkt gesehen, quasi Loyalty bekommen mit Punkten, was genutzt wurde. Und dann Store-Credits, das heißt, dass wir bei den Kunden anstatt Punkten Shopguthaben eingesetzt wurde, war die Engagement-Rate 50%, 60%, 70% höher. Und somit auch der Retention-Effekt überhaupt erstmal da. Also die Daten auch bei anderen Anbietern, wenn du wirklich mal in die Daten reinschaust, das ist richtig ernüchternd, was da wirklich im Retention, also der Retention-Rate-Increase ist einfach.
Also das heißt nicht da. Sozusagen auf der einen Seite im Loyalty-Programm sammelt man sozusagen eher Punkte und mit denen kannst du dann irgendwie, keine Ahnung, wenn du, weiß nicht, 1000 Punkte hast, dann kannst du mal irgendwie hier gucken, was du dir aussuchen kannst, so ein bisschen was. Und auf der anderen Seite steht dir dann sozusagen mit den Store-Credits, wo ich dann sozusagen Cash bekomme, was ich direkt sozusagen anwenden kann.
Genau, also Store-Credit, beziehungsweise im Deutsch Shop-Guthaben, ist einfach Guthaben, was du direkt oder beziehungsweise nur im Shop einsetzen kannst. Und das kannst du halt für verschiedene Sachen, deren Kunden für verschiedene Sachen belohnen, beispielsweise für einen Einkauf, das heißt, dass du, sag mal, Cashback-Funktion oder dass die Leute sich das auszahlen können, die kaufen ein, kriegen 5% von dem Einkaufswert als Guthaben oder Reviews, das heißt, wir machen es möglich, dass du für eine Textbewertung 1 Euro geben kannst, für eine Bildbewertung 3 Euro, für eine Videobewertung 5 Euro beispielsweise. Dann machst du für einen Geburtstag kriegt der Kunde, die Kundin 5 Euro, dann Compensation, sprich, wenn eine Lieferverzögerung da ist, dass du automatisch dem Kunden nach 2 Tagen Lieferverzögerung 5 Euro Guthaben gibst. Oder das Thema Retouren, gerade bei den Fashion-Kunden von uns sehr, sehr beliebt. Das heißt, du gibst die Möglichkeit, wenn jemand, ich bestelle eine Hose in 32, 34, 34 geht wieder zurück und dann kriege ich die Möglichkeit, anstatt 100 Euro Cash zu bekommen, 110 Euro Guthaben zu bekommen. Und dann entscheiden sich Kunden natürlich oftmals für 110 Euro. Dann haben sie natürlich dann einen großen Guthabenbetrag, den man irgendwie natürlich verwenden will. Und das hat natürlich einen ganz, ganz anderen Retention-Effekt. Und wenn man mal den direkten Vergleich zu Punkten sieht, du hast erstmal musst du verstehen, wie viel Wert diese Punkte haben.
Das heißt auch ständig irgendwie immer umrechnen. Ne? Was habe ich jetzt von meinen 1000 Credits da?
Also ich sage nicht, dass Punkte keinen Platz haben, aber ich sage immer, solange du 6-, 7-, 8-stellig bist und keine extra Education-Kampagne für dein Loyalty-Programm mit Punkten starten kannst, dann macht das keinen Sinn. Weil es muss sofort klicken. Und offensichtlich, wenn da ein Eurobetrag steht, du hast 5,80 Euro Guthaben, das klickt. Aber wenn da steht, du hast 580 Punkte, keine Ahnung, da muss ich erstmal hin. Plus, also einerseits dieses Unverständnis von was sind die Punkte wert, andererseits hast du zusätzliche Friction, die du reinbaust in die Buyer Journey. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, ich möchte das sogar nutzen, dann musst du trotzdem diese 580 Punkte in irgendwas umwandeln. Das heißt, du musst dich nochmal entscheiden. Das heißt, du kriegst eine weitere Decision Fatigue. Nicht nur musst du dich entscheiden, was du kaufen willst, sondern du musst auch noch irgendwie kostenlosen Versand, kostenloses Produkt oder einen Discount wählen. Und dann müssen die das besten, vielleicht schlimmsten Fall sogar noch manuell kopieren und einen Checkout einfügen. Und ja, also ist kein Wunder, dass es nicht gut genutzt wird. Ne? Also es sieht nach außen
manchmal. Man merkt, der Mann ist richtig müde von Loyalty-Programmen.
Naja, aber es ist auch halt sehr smart. Also wenn du mal 5 Minuten drüber nachdenkst, macht das absolut Sinn, das genau so zu nutzen. Weil das halt einfach sehr viele Touchpoints sind, wo du denkst, das ist doch komplett unlogisch, dass ich jetzt hier meine 580 Punkte erstmal selber noch umrechnen muss. Ja. Welcher Kunde hat denn da Bock drauf?
Ja. Vor allem, welche Art von Kunde auch überhaupt noch auf irgendwie 580 Punkte setzt. Also ich habe noch nirgends in meinem ganzen Leben irgendwie angefangen, über ein Loyalty-Programm Punkte zu sammeln. Weißt du, was ich meine? Also sozusagen auch sozusagen die viel modernere, attraktivere Art und Weise, auch jüngere Leute, glaube ich, von so einer Herangehensweise zu überzeugen, sage ich jetzt mal.
Ja. Und also zum Beispiel Payback ist ja sehr bekannt und da gibt es Punkte. Und das hat auch seinen Platz, das macht total Sinn, weil es vor allem eine Plattform ist. Und du ja die Punkte bei verschiedenen, ob es jetzt bei ADM oder Rewe, ich glaube bei Rewe fliegen sie jetzt immer raus, überall irgendwo was sammeln kannst. Und da natürlich immer diese Punkte in irgendwas wandeln musst, was am Ende vom Kassensystem auch erkannt wird. Das heißt, du kannst gar nicht so ein durchlaufendes Guthaben haben. Das würde nicht funktionieren, weil du halt du hast ein zentrales Medium, was dann übertragbar ist jeweils oder wandelbar. Und deswegen, Payback macht Sinn, dass sie das auch machen. Das ist ja auch cool, das ist irgendwie auch gut. Aber für alle kleineren Brands, 8-, 7- und 6-stellig sowieso, 9-stellig teilweise auch, macht was Greifbares Sinn.
wann war oder was war für euch so der Switch zu sagen, okay, wir haben jetzt hier mit Loyalty angefangen und dann sozusagen habt ihr es in einem Gespräch mit einem Kunden gemerkt? Habt ihr das einfach mal, saßt ihr, keine Ahnung, bei einem Bierchen dann abends und habt gedacht, hey, lass das einfach mal anders probieren? Oder wie kamen so die Gedanken darauf? Weil ich habe ja gerade schon gesagt, das macht aus meiner Sicht extrem viel Sinn, aber ja, so der erste Gedanke ist ja jetzt, glaube ich, nicht direkt das zu machen.
Ja, also sehr talentierter Programmierer bei uns hatte das Thema, weil der sehr, 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 sehr tief bei Shopify drin ist, hatte das Thema früh sowieso erkannt und hatte gesagt, hey, hat das einfach am Tisch gebracht, so in dem Weekly. Und dann haben wir gesagt, spannend, lass uns das mal angucken, haben eben, sag ich mal, eine MVP schnell gebaut und haben dann, sag mal, bei vergleichbaren Kunden das eingesetzt, ja, Kunde A Punkte und so weiter und Kunde B Store-Credit, Shopguthaben. Haben dann halt einfach aus erster Hand gesehen, was das für einen Unterschied macht. Und dann haben wir irgendwann, saßen wir zusammen, Sören und ich, tief in die Augen geschaut und gesagt, ja komm, Leute, Punkte weg, wir machen nur noch Store-Credits. Und was vielleicht ganz wichtig zu erwähnen ist, dadurch, dass wir diese Historie aus Loyalty haben, können wir das ganze Thema mit Store-Credits auch optimal abrunden. Das heißt, neben Store-Credits, diese ganze Vergütung, die man machen kann, der Kunde das dann auch direkt einlösen kann, vielleicht dazu einmal. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie bei PayPal, wenn ich Geld sende, dann kann ich entweder das über Bank machen oder mein PayPal-Guthaben. Ich setze einfach einen Haken. Genauso einfach ist es dann auch für den Kunden von Income Brands, entweder im Warenkorb, wenn ich nicht plus bin, wenn ich plus bin, direkt im Checkout einfach einen Haken zu setzen an was Guthaben, was da ist. Und dann wird das halt angewandt. Das heißt wirklich nur, diese Friction ist eigentlich nur da. Da haben wir gesagt, komm, Punkt weg, wir machen nur Store-Credits. Aber wir hatten halt das Membership oder VIP-Tiers-Thema noch immer da und auch Referral als eigenständige Software auch noch daneben. Das heißt, wir haben gesagt, lass uns diese anderen Sachen auf jeden Fall behalten, weil man das sehr gut kombinieren kann. Und wir haben eigentlich Kunden, die aus zweierlei Richtungen kommen. Entweder sagen die, ich will Loyalty machen, aber ich finde Store-Credit cooler als Punkte. Oder wir sind schon bei einem Loyalty-Programm und wir wollen gerne switchen. Oder, also das sind die eine Richtung, die andere Richtung ist, die wollen einfach das Store-Credit-Thema jetzt machen, weil die haben das irgendwie gehört, das ist jetzt über Shopify ein neues Ding. Würden wir gerne ausprobieren. Und bei denen haben wir natürlich die Möglichkeit, nur Store-Credits zu machen. Wenn jetzt jemand aus dem Loyalty-Bereich zu uns kommt, können wir alles andere auch dazu packen und das wirklich eine symbiotische Beziehung erzielen. Aber anstatt Punkten arbeiten wir halt mit Guthaben, weil besser greifbar, weil unkomplizierter einlösbar.
Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil es gibt einen geilen Case, an dem man das, glaube ich, nochmal irgendwie so alles ein bisschen mehr verstehen kann. Der bezieht sich, glaube ich, eher auf den ersten Weg, den du gesagt hast, also sozusagen schon Loyalty-Programm vorhanden und dann sozusagen Switch zu Member. Es geht um Titan, nicht ganz unbekannte Marke. Ja, vielleicht stellst du die Marke kurz selber vor, weil die war ja lustigerweise vorher bei eurem größten Konkurrenten. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz, ob Loyalty Line der größte Konkurrent an sich ist. Aber ja, was war da die Phase?
Ja, also Titan war vorher bei Loyalty Line, hatte über einen Kontakt von uns gehört, fand das Thema Store-Credits oder Shopguthaben gut. Also ich musste nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, dass die verstanden haben, dass eure Beträge viel greifbar sind als Punkte. Dann war es eigentlich vor allen Dingen das Thema, okay, wie können wir ein richtig schönes Konzept schaffen, was dieses Retention Game in die Champions League bringt, ja. Und für mich war Titan an sich auch ein Herzensthema, deswegen war ich da auch sehr involviert, weil ich Arminia Bielefeld-Fan bin, leider dritte Bundesliga, gerade so noch gekratzt tatsächlich letztes Jahr. Und der Stefan Ortega, der jetzt sehr, sehr erfolgreich bei Manchester City als Torwart spielt, ist quasi Brand Ambassador von denen.
War auch einer der ersten, der die Handschuhe, glaube ich, immer getragen hat.
Ne? Ja. Und deswegen wollte ich natürlich unbedingt, dass wir mit Titan zusammenarbeiten. Das heißt, wir waren uns dann einig, dann haben wir losgelegt, bin runtergefahren zu denen nach Freiburg, haben das Konzept einmal erstellt und kamen dann halt mit einem richtig runden Konzept raus, wie wir quasi nicht nur die Punkte durch die Store-Credits ersetzen, sondern vor allen Dingen auch Cut-Offs neu definieren. Cut-Offs für uns, wie man das definiert, sind einfach die Punkte, wo jemand in eine neue Stufe kommt. Ne? Also ab 100 Euro, ab 250 Euro und so weiter. Das zu definieren, dann die Vorteile wirklich neu aufzusetzen, zu schauen, was ist wirklich das, was von unseren Kunden gewertschätzt wird, was vielleicht auch für uns gar nicht so kostenhoch ist oder kostenreich ist, aber einfach einen coolen Mehrwert für die Kunden bietet. Und wie verteilen wir das auf die einzelnen Tiers und verknüpfen das dann mit Store-Credits. Und raus kam wirklich meiner Meinung nach ein ganz, ganz tolles Konzept, was man natürlich jetzt auch auf der Seite finden kann. Das heißt, wir haben verschiedene Vergütungen mit Store-Credits, für einen Geburtstag, für Reviews, für einen Einkauf und haben dann aber auch sehr, sehr coole Vorteile für die einzelnen Tiers. Beispielsweise in dem Star-Tier, was das höchste Tier ist, hast du 2 kostenlose Goodies, die du bei einer Bestellung dazu bekommst, wo wir tatsächlich custom für den Checkout was programmiert haben, dass du so einen Dropdown hast, um die Sachen auszuwählen. Die extra Meile geben wir auch für unsere Enterprise-Kunden dann, also Titan ist bei uns Enterprise-Kunde, wo wir dann tatsächlich was custom programmieren. Das dann gepaart sogar auch mit Möglichkeiten, einen Ausrüstervertrag zu bekommen und ein unterschriebenes, signiertes Shirt von einem Profi, beispielsweise von Ortega, was einmal verlost wird, pro Monat oder pro Quartal. Und so haben wir das quasi wirklich sehr maßgetreu oder sehr markengetreu alles zusammengeschnitzt. Und das ist live gegangen Anfang des Monats in den 13 Ländern. Und wie du schon sagst, ich kam von Loyalty Line. Wir haben die gesamte Migration einfach mit übernommen, auf unsere Kappe genommen. Das lief geschmeidig und wir sind auch deutlich schneller auch live gegangen als üblich geplant.
Aber das heißt sozusagen auch dies, ja, ich würde sagen, also bei so einem festgefahrenen Modell, was dann meistens ja schon über Jahre in so einem Shop läuft, ist dann meistens so, ja, haben wir jetzt immer schon gemacht. Und es ist dann nicht so aufwendig, irgendwie es zu migrieren oder so, oder?
Nein.
Vor allem hast du ja auch existierende Kunden und die haben ja ein gewohntes Statuslevel oder irgendwie ihre Punkte, die da schon gesammelt haben. Genau. Und dann musst du es ja auch, glaube ich, gut einmal erklären bei den Bestandskunden. Ja.
Also Kommunikation sowieso A und O, aber vielleicht von der Migration einmal. Du hast ja alle Kunden und die Punktestände und wie lange die dabei sind etc. und auch deren Stufen. Und diese Sachen kannst du natürlich exportieren und wir importieren die dann bei uns. Und das wird dann quasi automatisch umgemünzt auf das System, was dann sein soll. Das heißt, wir machen die Grundeinstellung, dann wird es importiert und dann wird es quasi im Hintergrund quasi übertragen. Und dann kann man quasi fliegenden Start wieder hinlegen mit uns. Das ist nicht kompliziert. Wichtig ist einfach, die strategische Entscheidung zu treffen von Punkten hin zu Store Credits. Und manchmal ist es natürlich so, und das verstehe ich auch, dass Kunden dann zu uns kommen im Gespräch und sagen, oder potenzielle Kunden sagen, ja, wir finden das mit den Punkten aber ganz gut, weil es dann nicht so viel Rabatt-Discount ist. Auf der anderen Seite, beziehungsweise was dann eigentlich immer zum Verständnis oder dann zur Zusammenarbeit führt, ist eigentlich, dass man sich Store-Credits nicht als Rabatt vorstellen soll, muss, sondern dass es einfach eine eigene Zahlungsmodalität ist. Das heißt, man schafft wirklich eine gebrandete Zahlungsmodalität, weil es ja dann Titan-Guthaben ist oder XYZ-Brand-Guthaben ist. Und das schafft eine neue Identität oder hat weit quasi die Markenidentität hin zu was sehr Wertvollem, weil ein Zahlungsanbieter ist wertvoll, das ist was Professionelles.
Es ist ja auch Vertrauen.
Ein geiles Gefühl, wenn ich mir denke, ey, ich bezahle gerade irgendwas mit PayPal, ach, da sind auch 5 Euro Guthaben, so dann ja. Girl-Math-mäßig zahle ich 5 Euro weniger. Weißt du, wie ich meine? Boah,
Junge, dafür wird der Podcast gecancelt, Alter.
Naja, aber ist doch so.
Letzte Folge E-Commerce-Decoded.
Ja, und was du eben meinst mit Kommunikation, ist natürlich trotzdem das A und O. Incentives sind eine Sache, aber wenn natürlich nicht kommuniziert ist, oder wird, schwierig, weswegen wir uns auch immer dafür einsetzen, dass Kunden, nehmen wir mal Klaviyo, bei den E-Mail-Flows auch wirklich das Guthaben, der Guthabenstand immer, der aktuelle Guthabenstand von den Kunden, von der Kundin, immer oben rechts oder sonst wo platziert und immer wieder angezeigt wird. Und so kann man halt auch eine nicht werbliche Mail aufladen. Und die Click-Through-Rates und die Order-Rates von den Mails machen auch einen gigantischen Unterschied. Deswegen schauen wir immer direkt, dass wir beim Onboarding sagen, wir machen direkt einen Termin aus und machen das direkt mit euch, weil der Effekt so viel besser ist. Und das ist natürlich für uns gut, weil dann reduzieren wir den Churn, auch wenn wir bisher wirklich noch keinen, außer einer, der war zahlungsunfähig, aber sonst hatten wir bisher niemanden, der uns wieder verlassen hat.
Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, ich glaube, es ist ein mega spannender Punkt, weil das Thema ist so, also es ist extrem praktisch, also irgendwie, man ist irgendwie voll direkt mit dabei, aber am Ende interessiert es natürlich auch irgendwie so ein bisschen oder also Wirkungsgrad und zu sagen, was für Ergebnisse genau erreicht werden können, sind halt auch übertrieben relevant geworden. Du hast gerade schon gesagt, irgendwie Opening Rate ist übertrieben hoch, dann über Klaviyo und sowas. Was kann man irgendwie vielleicht so ein bisschen davon erwarten oder kann man das irgendwie so an irgendeiner Metrik greifbar machen, wie sich das auswirkt?
Also wir gucken gerne immer auf die Steigerung des Retention Revenues. Also Retention Rate ist halt schwierig zu betrachten, beziehungsweise haben wir das Anfang erst gemacht und dann haben wir gesehen, das Ding ist natürlich, wenn du krass wächst und sehr viele neue Kunden dazu bekommst und die neue Kundenrate höher steigt als die Bestandskundenrate, dann ist es einfach negativ. Das heißt, wir gucken immer auf den Increase von der Retention, von dem Retention Revenue, also Repeat Purchase Revenue oder Retention Revenue, wie man es betiteln will. Und da sehen wir so nach sechs Wochen, zwei Monaten, sehen wir eigentlich so einen durchschnittlichen Increase von 20%. Das heißt, ich sag mal, wenn ich monatlich, ich sag mal, 100.000 Euro Umsatz mache, mache davon 25.000 Euro mittlerweile oder momentan Retention Revenue, so dann haben wir halt einen Increase von darauf so 20% nach 2 Monaten, selbst obwohl Retention Long Game ist, ne? Also wir schaffen relativ kurzfristig schon das Thema, aber all diese Faktoren, dass wirklich alle Kunden mitgenommen wurden, auch mal wieder bestellt haben, weil ich habe ja nicht oft einen Case, wo Kunden wirklich jeden Monat reinkommen, sondern vielleicht alle 2, vielleicht alle 3 Monate bestellen. Selbst nach den 2 Monaten haben wir diese Raten und dann nach einer längeren Zeit und kicken vor allen Dingen diese Tiers natürlich auch nochmal zusätzlich rein und befruchten sich. Und dann sehen wir Raten, also Customer Lifetime Value Steigerung von über 50%, ne? Ja, mit dem Ganzen zusammengekoppelt.
Gibt es irgendwelche Brands, für die das gar keinen Sinn macht? Also irgendwie so, keine Ahnung, wenn du das jetzt so erzählst, das hört sich irgendwie nach so einem mäßigen No-Brainer an. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, die Average Brand, lass sie irgendwie, weiß ich nicht, 1,5 Millionen aufwärts machen, irgendwie sowas, weißt du? Dann ist es natürlich irgendwie eigentlich schon fast ein ziemlicher No-Brainer, ist irgendwie nicht zu implementieren, aber es ist irgendwie nicht so verbreitet, wie man es vielleicht jetzt irgendwie, ja, sich dann nach der Aussage wünschen würde, sage ich jetzt mal, weißt du?
Das ist ein No-Brainer, das zu implementieren, möchte ich noch kurz korrigieren. Weil du hast gesagt, nicht zu implementieren.
Die Verneinungen mit No-Brainer ist nicht mein Ding, hast recht.
Sonst kann nachher keiner Member am Start, da wäre Arne ein bisschen traurig.
Also grundsätzlich, wenn natürlich man irgendeinen Case hat, der überhaupt nicht auf Retention fokussiert ist, also wenn du irgendwie One-Trick-Pony haben willst, so, ja klar, ne, dann nicht. Aber dann brauchst du ja grundsätzlich keinen Retention machen. Aber auch, ob du jetzt einen hohen AOV hast oder einen niedrigen AOV, eine hohe Purchase Frequency hast, für alle 3 oder 4 oder 5 Cases, je nachdem, wie du das aufgliedern willst, lohnt es sich, selbst wenn du einen hohen AOV hast, aber wenn du 2, 3, 4 Sachen hast, die einen Upsell bringen, ich meine, wenn du zum Beispiel ein Bett verkaufst, aber dann irgendwie Sheets hast oder Kopfkissen hast oder sonst was, dann kannst du halt, du hast ja entsprechende Margen, dann kannst du 5% Cashback machen, also Guthaben auf Einkauf, und dann haben die Leute da irgendwie mal 50 Euro Guthaben, und wenn du dann sagst, okay, jetzt im Upsell machen Bundle mit Sheets, mit Kopfkissen, mit sonst was für 200 Euro, dann sind die 50 Euro natürlich gut angelegt. Klar, die schmälern die Marge, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Kunden diese 50 Euro liegen lassen, ist halt sehr, sehr niedrig. Weil
vor allem ist halt einfach mega viel Geld, ne? Ja, also ja. Nimm mal einen Fuffi, weißt du, ich meine, ja. Wenn die sagen, okay, sind 2,50 Euro, würde ich sagen, ja komm, ja. Pusekuchen, ein Fuffi ist ein Fuffi.
Ja, ja. Ja, genau. So, ich meine, bei solchen hohen AOVs macht es dann eher Sinn, vielleicht auf 2,5% oder 2% zu gehen. Aber das ist dann auch Brand zu Brand abhängig, und gerade bei größeren Brands schauen wir dann auch einfach gemeinsam drauf, schauen in die Daten rein und empfehlen auch einfach, was wir bisher gesehen haben, was funktioniert hat und was halt dann eher vielleicht nicht funktionieren würde.
Wie groß ist ein Member jetzt gerade? Also wie viele Kunden sozusagen habt ihr? Was kostet vielleicht auch die Softwarelösung überhaupt?
Für was ist so... Macht Sinn, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwer sagt, ich habe jetzt 3 Bestellungen im Monat, ist halt auch irgendwie so, Retention ist mir zwar wichtig, ja. Ich habe einen Flow aufgesetzt, aber bringt halt dann irgendwie auch dann nichts.
Also wir haben natürlich auch eine Starter-Version, die kostenlos ist, das heißt, wenn kleine Brands dabei sind, können die sich damit schon mal oder da mal reinarbeiten und sagen wir mal, für wenn sie wachsen, haben sie die Grundlage da. Grundsätzlich Paid Plans, alles sobald du 6-stellige Jahresumsatz machst, ist auf jeden Fall was dabei. Was zahlbar ist, wir fokussieren uns an sich 6, 7, 8-stellig Brands, wir haben sehr viele 7-stellige Brands und haben insgesamt so knapp über 200 Kunden.
Okay, das ist ein ziemlich korrektes Ding.
Ja, kann man auf jeden Fall mitarbeiten.
Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich viel verschenktes Potenzial, wenn man nicht drüber nachdenkt. Also ja. Vor allem irgendwie, keine Ahnung, alle reden über Love Brands und sonst irgendwas. Wie kann man irgendwie noch stärker irgendwie mit den Leuten irgendwie interagieren und irgendwie sozusagen noch mehr sozusagen das Unternehmen als wirklich Marke irgendwie sozusagen im Kopf des Kunden platzieren. Ja. Und da ist sowas natürlich irgendwie schon
ein
ziemlich geiles Instrument, weil es irgendwie auch so, es kommt so ein bisschen so spielerisch rüber und irgendwie auch viel moderner wie jetzt irgendwie. Also ich melde mich halt irgendwie nicht beim Tommy Hilfiger Loyalty-Programm an, weißt du, wie ich meine damit?
Ja, du hast dann ja. Sorry, mach ja weiter. Nee, ich wollte gerade sagen, du hast nachher halt auch irgendwie dieses, ja, ich habe hier so eine Purchase-Karte, du hast da irgendwie, da die Punkte, musst halt jedes Mal irgendwie das im Überblick behalten und dann ist eigentlich relativ einfach und nice zu wissen, okay, das ist hier direkt der Gegenwert dazu und hier ist mein Konto bei dem Shop, wo ich sowieso die ganze Zeit bestelle.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch eine Alternative zu normalen Rabatten, ne? Also dann mal zu sagen, okay, jetzt verzichte ich vielleicht auf die Kampagne, wo ich wieder mal 10% raushau. Oder sonst was. Stattdessen mache ich das halt über die Cashback-Funktion, also Guthaben für Einkauf mit 5% beispielsweise, die halt durchlaufen. Und so halte ich meine Kunden halt viel besser dran, plus habe diese Identität von dem eigenen Zahlungsmittel, anstatt mal wieder in der Inbox unterzugehen mit den 10%.
Ja.
Fühle ich. Finde ich gar stark. Kann ja auch eigentlich ein riesengroßes Ding für euch werden, ne? Also wenn man sich mal überlegt, also ist irgendwie, also Member-Ausblick können schon ja, knallen.
Also was natürlich sehr cool ist, ist, dass Shopify das gerade auch sehr pusht. Und vielleicht zum Verständnis, Shopify hat jetzt gerade das ganze Thema mit aufgenommen. Du kannst, wenn du auf den New Customer Accounts bist, kannst du quasi individuell einem Kunden, kannst du Stockwerts geben oder abziehen. So, das ist diese Funktion, die reingebracht haben. An sich haben die das als neues Medium mit reingebracht. Wir haben das bei Old Customer Accounts, lösen wir das ganz charmant, über Rabatte quasi im Abzug. Steht aber trotzdem Guthaben da, ne? Das ist alles schön dargestellt. Und bei den neuen Customer Accounts können wir quasi über das offizielle Stockwerts Medium gehen. Aber all die anderen Funktionen, also wenn es darum geht, wie stelle ich Vergütung ein, Guthaben für Einkauf, Retouren, Reviews, Compensation und so weiter und so fort und all diese anderen Sachen auch mit Memberships, die kommen dann quasi für uns dazu und so machen wir es überhaupt erst möglich, dass du Stockwerts richtig nutzen kannst. Aber dadurch, dass Shopify das natürlich gerade pusht und wenn du oder wenn die Combrands alle bei sich in die Kundenaccounts mal reingehen bei Shopify, siehst du halt Stockwerts mittlerweile schon da. Und dadurch kommt gerade auch krass bei uns eine Welle von Shopify-Kunden organisch einfach rein. Und natürlich haben wir das ein bisschen geplant und haben darauf gesetzt, aber es ist einfach schön zu sehen, dass es jetzt so funktioniert und vor allem die Leute das auch direkt checken und dann auch am Ende anwenden.
Krass. Ist, glaube ich, ein gutes Ding. Also ich finde es ein geiles Thema, also was man nicht so auf dem Schirm hatte.
Ja, es macht vor allen Dingen Sinn. Also checkt mal die Member-Seite aus und tragt euch da mal mäßig ein.
Kann ich auch nur sagen. Also wer Bock hat, keine Ahnung, also hören ja auch irgendwie ein paar Brands einfach mal beim Arne melden oder was. Also muss man ja irgendwie sagen, ist ein voll spannendes Thema irgendwie. Und irgendwie, man merkt ja auch irgendwie an dem Case Titan, ist auch diese D2C LinkedIn-Bubble ist auf jeden Fall nicht ganz irrelevant, sich damit mal auseinanderzusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Dann setze ich mal die nächsten zwei Wochen, setze ich mich mal auf jeden Fall selber in die Demo-Calls. Das heißt, wenn jemand sich einhält, bin ich auch
da. Kann nur sagen, das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein Gespräch mit Arne kann ich nur jedem empfehlen. Ich durfte es eine Stunde machen. Ich weiß nicht, wie lange der Demo-Call geht.
Kommt drauf an.
Nee, easy. Also ich würde sagen, das ist ein geiles Thema. Und
ja, dann lass uns doch zum Abschluss davon zur zweiten Frage kommen, die wir im Podcast gerade stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Oh, es gibt echt viele gute.
Ist ja auch eine verrückte Reise sozusagen schon hinter dir, wo bestimmt einiges gesagt wurde.
Ja, aber einen den ich selten gehört habe oder eigentlich nur einmal gehört habe und bei mir krass Klick gemacht hat, war, ob du all die Sachen, die so passiert sind, ob man die richtigen Schlüsse draus zieht. Oftmals wenn ich jetzt meine Reise mir betrachte, die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt, dann sage ich, okay, das ist deswegen passiert oder das ist deswegen passiert. Aber als ich wirklich mehr eingestiegen bin, war, was ist der Grund, weswegen ich wirklich nach Bielefeld gekommen bin? Aus welchen Gründen? Warum habe ich verkauft? Also persönliches Ding, warum habe ich das noch angestoßen? Warum war es erfolgreich? Warum ist es nicht erfolgreich? Das ist ganz oft so, dass man sich sehr geil was vormacht, was eigentlich Grund war, aber unterliegend waren das ganz andere Motivationen. Und das geht so ein bisschen einher mit dem, was ich einfach ungern sehe oder wo ich einfach mittlerweile gar keinen Bock mehr drauf habe, dass Leute einfach sich Sachen anschauen und einfach Schlüsse ziehen, die offensichtlich falsch sind. Und vor allem irgendwie denken, nur weil sie einmal Erfolg hatten oder ich meine, ich habe auch viel Glück gehabt, so, ne? Heißt es nicht, dass ich irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, erst gar nicht. Und gerade beim neuen Thema, es ist neu, ich muss mich in so viel reinarbeiten, ob es Sales-Prozess ist, ob das Produkt ist, ob sonst was, Pricing, so, ist ja komplett neu. Und wenn ich dann gesagt hätte, ja, hey, ich habe ja so viel schon gemacht, deswegen weiß ich genau, was mir so ein Schwachsinn. Aber das erlebt man halt immer wieder, ob es jetzt in kleinen Sachen ist oder in großen Sachen. Und davon bin ich echt krass müde bei manchen Leuten. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen fragt, was sind die richtigen Schlüsse eigentlich aus den Sachen, die ich erlebt habe, kommt man so ein bisschen langsam in die Denke rein, dass man vielleicht nicht so, ich sag mal, überheblich ist, wenn es darum geht, anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben.
Boah. Brett. Ende hin. Gutes Ding, finde ich auf jeden Fall gutes Ding. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, vorbeizukommen.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Auf jeden Fall, lieben gerne. Freut mich, dass es geklappt hat, dass wir uns alle auch mal persönlich sehen. Wir gehen jetzt lecker was essen. Ey, vielen Dank, ich bin gespannt, wo das hingeht. Vielleicht gibt es aber irgendwie so in zwei Jahren eine kleine Update-Folge. Member Unicorn oder sowas. Member Goes International, Amerika oder sowas. Thema ist riesig, ich bin gespannt. Ist so eine Welt, die, glaube ich, nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, was man eigentlich damit erreichen kann. Also, keine Ahnung, auch 20% Uplift auf Retention Revenue ist ja schon auch einfach bei vielen Leuten extremst viel. Ja. Deswegen, ich bin gespannt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch vielen Dank, dass du deine Geschichte irgendwie bis hierhin so offen geteilt hast. Das ist nicht selbstverständlich, deswegen vielen Dank, dass du da warst und wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Vielen Dank.
Ich freue mich. Jungs, bis dann.
Ciao, ciao.
Hau rein.